Die Radio Wissen. Update.
Nach dem großen Anfang schien vielfach der Wille, Europa zu schaffen, zu erlahmen. Aber die Optimisten haben Recht behalten.
Vor fast genau 60 Jahren setzte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer seine Unterschrift unter die römischen Verträge. Die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, wurde aus der Taufe gehoben. Heute ist Europa geschaffen, droht aber auseinanderzufallen. Von Optimismus ist vor dem Jubiläumsgipfel der EU am Wochenende in Rom auch nicht viel zu spüren. Oder vielleicht doch? Darum geht's heute im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Als am 25. März 1957 mit den römischen Verträgen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ins Leben gerufen wurde, da erlebte Europa gerade die erste Krise der Nachkriegszeit. Die Europäer, vor allem die Deutschen, hatten Angst, dass es zum Krieg mit der Sowjetunion kommen könnte. Trotzdem scheiterte der Versuch, eine gemeinsame Verteidigungspolitik zu machen. Schließlich rauften sich Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und Luxemburg aber doch zusammen und versuchten es eine Nummer kleiner, erklärt der Radio-Wissen-Historiker Matthias von Hellfeld.
Versuchen sozusagen eine Art gemeinsamen Markt zu schaffen, also das, was wir heute den Binnenmarkt nennen. Wir versuchen, die Zölle abzubauen und die sonstigen Handelshemmnisse, Freihandelsabkommen im Grunde genommen zu machen. Und das Zweite, was damals ganz besonders modern schien, das war die Atomenergie. Und dann hat man gesagt, auch da könnten wir doch vielleicht zusammenarbeiten, weil wenn jeder versucht, seine Atomenergie aufzubauen, ist das sehr viel zu teuer. Und deswegen wäre das doch vielleicht eine Möglichkeit. Das haben im Übrigen auch sehr die Amerikaner forciert. Und die haben gesagt, also wenn die Deutschen, bei denen hatte man ja gerade den Krieg sozusagen noch im Auge und im Ohr und im Kopf vor allem, dass man denen Atomkraft gibt, das ist vielleicht nicht so gut, aber wenn es unter gemeinsamer Kontrolle ist, dann ginge es vielleicht doch.
Wie sich herausstellte, das klappte ganz gut. Mit der Zeit kamen weitere Staaten zur EWG, der gemeinsame Markt wurde ausgeweitet und davon profitierte die Wirtschaft. Aber es gab auch immer Streit und Krisen. Zum Beispiel als Frankreich 1963 Nein sagte zum Beitritt Großbritanniens. Oder die Dänen den Maastrichter Vertrag ablehnten und damit den Startschuss zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit gemeinsamem Binnenmarkt und Euro. Oder durch Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden 2005 die EU-Verfassung platzte. Immer setzten sich die Mitgliedstaaten an den Tisch und irgendwie gab es immer eine Lösung. Großbritannien durfte 1973 doch beitreten. Die Dänen stimmten dem Maastrichter Vertrag nach Zugeständnissen doch zu. Und aus der Verfassung wurde der Vertrag von Lissabon. Nach der Schuldenkrise, nach dem Streit über die Verteilung von Flüchtlingen und nach dem Brexit scheinen die Gräben in Europa aber so groß wie noch nie. Sollte man dann überhaupt noch feiern zum 60. Auf jeden Fall, sagt Hans-Jörg Schmidt von der Pro-Europa-Bewegung Pulse of Europe im D-Radio-Wissen-Interview.
Wenn wir uns die Jahrzehnte in Europa unter Abwesenheit der Europäischen Union mal ins Bewusstsein rufen, dann müssen wir doch feststellen, dass die Probleme damals weitaus tragischer waren. Und dass seitdem die Europäische Union existiert, Frieden in Europa herrscht.
Wie es weitergeht mit der Europäischen Union, wollen die Staats- und Regierungschefs der jetzt 27 Mitgliedsländer morgen in der Grundsatzagenda von Rom erklären. Unterzeichnet wird sie am Kapitol in Rom, genau da, wo damals auch die römischen Verträge abgeschlossen wurden. Ziel ist, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel,
deutlich zu machen, dass bei allen Problemen, die wir haben, die Europäische Union ein gelungenes Modell ist, wo wirtschaftliche Stärke und soziale Sicherheit in einem Maße verwirklicht werden, wie man das auf der Welt selten findet.
Um die Erklärung hat es vorher aber schon viel Streit gegeben. Polen ist strikt gegen die Idee von einem Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aus Angst, von den wirtschaftsstärkeren westeuropäischen Ländern abgehängt zu werden. Deswegen wurde die Passage zu diesem Thema abgeschwächt. Und Griechenland hat damit gedroht, die Erklärung nicht zu unterzeichnen, wenn die anderen EU-Staaten keine Zugeständnisse beim Streit um Reformen machen. Am Ende gab es wieder einen Kompromiss zur Erklärung. Vier besonders wichtige Bereiche sind hervorgehoben worden, in denen die EU mehr leisten will. Beim Thema Sicherheit und Grenzschutz, die Wirtschafts- und Währungsunion vollenden, ein sozial gerechteres Europa schaffen und die Rolle der EU in der Weltpolitik stärken. So weit, so vage. Wie die EU die Ziele umsetzen will, das wird später entschieden, meinte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
Die Europäische Union wird nach den Wahlen in Deutschland, also im Herbst, sich in den Spiegel schauen und dann muss sie sich selbst befragen, wollen wir zusammen und wohin wollen wir? Zusammen, wohin?
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
60 Jahre EU, 60 Jahre Erfolgsgeschichte. Die Meinungen dazu gehen im Netz auseinander.
User, Ihr Schreiben ist in unserem Papierkorb eingegangen, schreibt auf Zeit Online. Die EU ist in ihrer heutigen Form ein neoliberales Projekt. Es ermöglicht eine noch leichtere Verlagerung von Arbeitsplätzen in Länder, in denen menschliche Arbeitskraft billiger ist als beispielsweise in Deutschland. Explore the World ist dagegen ganz zufrieden. Man mag ja einiges an der EU kritisieren, ich persönlich habe da recht wenig, aber wenn einem in der nationalen Politik etwas nicht gefällt, sagt man ja auch nicht, das eigene Bundesland sollte die Bundesrepublik Deutschland verlassen. Aloas stellt empört klar, Europa ist der Kontinent, EU ist der Unsinn, der auf ihm veranstaltet wird, da kann der Kontinent nichts dafür. Und Leser V meint auf Welt.de, die EWG war eine Erfolgsgeschichte, gelebter Wohlstand, soziale Marktwirtschaft, bezahlbare Mieten, Mietnebenkosten, gute Renten. Die EU ist ein Desaster. Globalisierung, Obdachlose, Millionen Arbeitslose in der EU, steigende Armut. Aber das können nur wir Alten, die schon sehr, sehr lange hier leben, beurteilen.
Was sonst noch wichtig war?
Nach dem Terroranschlag in London hat es zwei weitere Festnahmen gegeben. Eine Frau wurde mittlerweile wieder freigelassen. Damit sind mittlerweile 9 Menschen in Gewahrsam. Die Ermittler haben auch den Geburtsnamen des Angreifers veröffentlicht. Er hieß Adrian Russell. Britische Medien berichten, dass der gebürtige Brite zum Islam konvertierte. Der 52-Jährige hatte vorgestern im Londoner Regierungsviertel 2 Fußgänger und einen Polizisten getötet, bevor er selbst erschossen wurde. Ein Schwerverletzter starb gestern Abend noch im Krankenhaus. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.
Es bleibt dabei, die Infrastrukturabgabe ist fair, sie ist sinnvoll, sie ist gerecht.
Vor allen Dingen aber hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sie nach langem Streit durch den Bundestag gebracht. Mit Stimmen der SPD, die lange Bauchschmerzen hatte, weil sie das Projekt für wenig sinnvoll hält. Trotz Änderungen wie einer stärkeren Staffelung der Preise für Ausländer und einer besonders starken Entlastung für Autos, die wenig Abgase ausstoßen. Die Opposition fordert, dass die Maut am besten gar nicht erst in Kraft tritt, wie der Verkehrsexperte der Linken, Herbert Behrens.
Ein irrsinniger Aufwand, der betrieben wird, um überhaupt 500 Millionen Euro vielleicht einzubringen, vielleicht aber auch gar nichts. Wahrscheinlich geht es ins Minus.
Vielleicht kommt die Maut aber auch gar nicht. Einige Bundesländer wollen im Bundesrat weitere Änderungen durchsetzen. NRW zum Beispiel Ausnahmen für die Grenzregionen. Ein Vermittlungsverfahren könnte eine Weile dauern, möglicherweise bis zur Bundestagswahl. Ein weiteres Hindernis könnte eine Klage sein. Österreich droht damit, vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. In den USA hat Präsident Donald Trump Ärger mit seiner eigenen Partei. Es geht um sein neues Gesundheitsgesetz. Eigentlich sollte darüber gestern abgestimmt werden. Da kamen aber nicht genug Stimmen zusammen, obwohl die Republikaner die Mehrheit im Kongress haben. Trump will, dass es noch heute eine neue Abstimmung gibt. Er hat über Vertraute eine Drohung an die Republikaner geschickt. Entweder die Abgeordneten stimmen ohne weitere Änderung für sein Gesetz oder es bleibt beim alten System Obamacare. Das neue Gesundheitsgesetz von Trump sieht vor, dass die allgemeine Versicherungspflicht wieder abgeschafft wird. Außerdem sollen die staatlichen Zuschüsse gekürzt werden. Moderaten Republikanern geht der Plan zu weit, den ultrakonservativen Hardlinern nicht weit genug.
Was noch wichtig wird.
Am Sonntag ist Landtagswahl im Saarland. Den Umfragen zufolge liegt die CDU von Ministerpräsidentin Annette Kramp-Karrenbauer vorne. Sie könnte damit die große Koalition mit der SPD fortführen. Aber auch Rot-Rot-Grün ist denkbar. Die Wahl ist der Auftakt für ein deutsches Superwahljahr mit weiteren Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und der Bundestagswahl im Herbst. Das Saarland gilt als erster Test, besonders dafür, ob tatsächlich viele Wähler ihr Kreuz hinter der SPD machen. Die hat in Umfragen ja bundesweit zugelegt. Nicht vergessen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Zeit umgestellt. Eine Stunde vor, also von 2 Uhr auf 3 Uhr, dann bleibt's abends wieder länger hell.
Und sonst in der Welt?
Der frühere ägyptische Präsident Hosni Mubarak ist nach 6 Jahren Haft wieder frei. Der 88-Jährige ist heute aus dem Militärkrankenhaus entlassen worden. Dort hat er einen Großteil seiner Haft verbracht. Mubarak soll schwer krank sein. Vor wenigen Wochen war er im letzten gegen ihn geführten Strafverfahren freigesprochen worden. In dem Fall ging es um die Tötung hunderter Demonstranten während der Proteste 2011, die nach 3 Jahrzehnten Herrschaft zum Sturz Mubaraks führten. Ihm wurde vorgeworfen, sich der Beihilfe zum hundertfachen Mord bei der Niederschlagung der Proteste schuldig gemacht zu haben. 2012 wurde er deshalb zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Später wurden die Vorwürfe aber fallen gelassen. Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Opfern eines Kriegsverbrechens eine Entschädigung zugesprochen. Die rund 300 Überlebenden des Massakers im Kongo bekommen jeweils umgerechnet rund 230 Euro, eine symbolische Geste, wie die Richter sagen. Außerdem sollen sie Hilfe bekommen beim Wiederaufbau ihrer neuen Existenzen. Im Jahr 2003 hatten Rebellen das Dorf Bogoro im Ostkongo überfallen und 200 Menschen ermordet. Der Anführer des Angriffs wurde schon zu 12 Jahren Haft verurteilt. Eigentlich muss er die Entschädigung zahlen, weil er aber kein Geld hat, springt der Opferfonds des Strafgerichtshofs ein. Bei Google geht eine bilanzmäßig sehr schlechte Woche zu Ende. Denn in den letzten Tagen haben viele Werbekunden beschlossen, erstmal keine Anzeigen mehr auf YouTube zu schalten. Jetzt kommen auch Schwergewichte wie die US-Unternehmen AT&T und Johnson & Johnson dazu. Die Marken haben Angst, dass ihre Werbung in den falschen Clips auftaucht. Der Guardian zum Beispiel sagte, dass eine seiner Anzeigen in Videos eines Hasspredigers zu sehen war. Der Guardian-Chef kündigte an, er werde erst wieder Werbung bei YouTube schalten, sobald der Mutterkonzern Google garantieren könne, dass das auch im richtigen Umfeld passiere. YouTube will schnell an einer Lösung arbeiten. Unter anderem soll es nach einer Beschwerde nur noch wenige Stunden dauern, bis eine Werbung nicht mehr bei einem unpassenden Video gezeigt wird. Werbung wird auf YouTube automatisch ausgespielt, egal ob der Inhalt der Videos den Unternehmen passt oder nicht.
Wissensnachrichten.
Wer die Diagnose Krebs bekommt, stellt oft die Frage, warum ausgerechnet ich? Hatte ich das in den Genen? Oder ist der Lungenkrebs vielleicht die Strafe fürs jahrelange Kettenrauchen? Ein Forscherteam aus den USA kommt jetzt zu dem Schluss, in den meisten Fällen ist Krebs Zufall. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, ist aber ein ziemlich blöder Zufall, oder?
Ja, oder auch großes Pech, kann man natürlich auch sagen. Die Forscher schreiben in ihrer Studie im Fachjournal Science, 2/3 aller Krebsfälle gehen auf Zufall zurück. Das sind zufällige Mutationen bei der Zellteilung, weil beim Kopieren der DNA Fehler passieren und die eben manchmal dann schlimme Folgen haben können, das ist dann der Krebs.
Aber hat mein Verhalten denn dann gar keinen Einfluss auf die Entstehung von Krebs? Also gerade beim Thema Rauchen und Lungenkrebs liegt das doch eigentlich auf der Hand, oder?
Ja, also laut der Studie ist Krebs zu 2/3 blöder Zufall durch diese Mutationen und nur zu rund 1/4 auf Verhalten oder andere Umwelteinflüsse zurückzuführen. Aber das ist das übergreifende Ergebnis der Studie. Die Forscher haben insgesamt 17 verschiedene Krebsarten analysiert. Da gibt es auch einige Arten, bei denen Verhalten oder andere Umwelteinflüsse eine größere Rolle spielen. Eben zum Beispiel dein Beispiel Lungenkrebs. 90% aller Fälle ließen sich verhindern und vor allem eben dadurch, dass man nicht raucht.
Und wie ist das mit genetischen Ursachen bei Krebs?
Die gibt's auch, die spielen aber tatsächlich nur eine sehr kleine Rolle. Die gelten als Auslöser bei rund 5% der Krebsfälle.
Wie aussagekräftig ist die Studie?
Das ist schon die zweite Studie der Forscher. Bei der ersten hatten sie nur in den USA geforscht und deswegen war da auch dann viel über die Ergebnisse diskutiert worden. Jetzt haben sie das aber in 69 Ländern ausgewertet mit Daten, die auch mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung abdecken. Und da gibt es kontinentübergreifend dasselbe Ergebnis. 2/3 der Krebsfälle sind durch zufällige Mutationen ausgelöst, wenn bei der Zellteilung DNA falsch kopiert wird.
Also ein bisschen desillusionierend ist das ja schon mit dem Pech. Also gerade wenn man sich so sehr bemüht, gesund zu leben.
Ja, die Forscher sagen, das ist trotzdem gut, wenn man gesünder lebt. Und auch zur Vorsorge gehen ist richtig, weil dann erkennst du Krebs ja viel früher. Wenn du das Pech hast, dass gerade bei dir dieser Zufall zuschlägt und je früher man Krebs behandelt, desto besser sind ja auch die Chancen.
Wir bleiben beim Pech, aber wir wechseln in die Technik. Letztes Jahr hatte Samsung ja großes Pech mit seinem Galaxy Note 7.
Ja, da sind die Akkus explodiert und Samsung musste die Smartphones aus dem Verkehr ziehen, nachdem man sie auch bei vielen Fluglinien nicht mehr mitnehmen durfte.
Jetzt sagen Experten aber, dass sich solche Fälle bei Lithium-Ionen-Akkus häufen, nicht nur bei Handys, sondern auch bei anderen Geräten wie zum Beispiel E-Bikes. Warum ist das so?
Einerseits, weil einfach immer mehr Geräte verkauft werden, die Lithium-Ionen-Akkus verbaut haben und andererseits, weil viele Menschen mit den Geräten falsch umgehen.
Was kann man da falsch machen?
Wir benutzen die Geräte zum Beispiel zu intensiv oder wir lagern sie bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen. Das mag so ein Lithium-Ionen-Akku nicht so gern. Aber manchmal sind wir Verbraucher auch nicht schuld, sondern die Hersteller, wenn so ein Billiganbieter einfach qualitativ schlechte Akkus produziert und verkauft.
Und zum Schluss reden wir über Kühe. Da haben Forscher herausgefunden, die sind Freiluftfans.
Ja, die Forscher haben in einer zugegeben ein bisschen skurrilen Studie im Fachjournal Scientific Reports untersucht, wie sehr sich Kühe anstrengen, um auf die Weide zu kommen. Dazu haben sie 22 Milchkühen beigebracht, ein Gatter aufzudrücken, um dann entweder an Futter oder nach draußen zu kommen. Und dann haben die Forscher das Gatter schwerer gemacht und geschaut, wann die Kühe zuerst aufgegeben haben. Und 2/3 der Kühe haben sich genauso stark für Futter angestrengt wie für raus auf die Weide.
Ja, auf der Weide gibt es ja auch Futter, schönes grünes Gras.
Ja, das stimmt, aber die Kühe in der Studie hatten vorher auch schon was zu fressen bekommen und sie wollten auch besonders gerne abends raus. Da scheint also nicht nur Hunger auf leckeres Weidegras dahinter zu stecken. Um das genau zu klären, wollen die Wissenschaftler aber noch weiter forschen.
Danke, Britta.
Wetter.
Es bleibt heute Abend trocken. In der Nacht ist es oft sternklar bei 6 bis 0. Stellenweise geht es auch runter auf minus 4 Grad. Morgen viel Sonne, nur im Nordosten gibt es mal dichte Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 18 Grad. Und der Sonntag wird ähnlich schön.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.